So, guten Morgen zusammen. Wir stehen auf der Seite 113. Wir haben ja mit dem ersten Text von Thomas da angefangen. Wiederum die Frage, möchte jemand noch etwas nachtragen, nachfragen, ergänzen, einwenden zum letzten Mal? Dann setzen wir da einfach wieder neu an. Wir haben ja über dieses Verhältnis von Philosophie und Theologie, von Schöpfung gesprochen. Jetzt setzt er nochmal ein und sagt, wie aber die Theologie auf dem Licht des Glaubens gegründet ist, so gründet sich die Philosophie auf dem Licht der natürlichen Vernunft. Daher können die Aussagen der Philosophie niemals den Glaubenswahrheiten widersprechen, allenfalls hinter diesen zurückbleiben. Das ist ja diese berühmte Geschichte mit der doppelten Wahrheit. Das kann man immer wieder lesen, dass dort Autoren im Mittelalter die doppelte Wahrheit vertreten haben. Es gibt dann auch immer wieder Darstellungen, die sagen, das sei nur eine Legende der Philosophiegeschichte. Aber sicher ist das im Einzelnen auch vorgekommen, dass man eben sagt, aus philosophischer Sicht stellt es sich so dar, aus theologischer anders. Und das kann natürlich in der Form nicht möglich sein, wie er ja auch deutlich sagt, Thomas. Seine Gegner haben sich ein bisschen so dem angenähert, dass sie sagen, ich kann das doch erstmal philosophisch entwickeln, auch wenn dann die Theologen damit vielleicht Probleme haben. Aber das kann ja nicht sein, sondern die einzige Erklärung kann nur die sein, dass sie hinter den Glaubenswahrheiten zurückbleiben. Aber es kann nicht sein, dass das sich einander widerspricht. Man muss also den Unterschied machen zwischen dem, was ein Philosoph sagt und was die Philosophie sagt. Wobei man sich natürlich fragt, wer die Philosophie ist. Das begegnet mir öfter so von eben Nicht-Philosophen, dass sie sagen, was sagt jetzt die Philosophie dazu? Sage ich ja, die sagt da gar nichts dazu, sondern es gibt eben die verschiedensten Philosophen und die einen sagen so und die anderen anders. Das ist das Wesen von der Wissenschaft, dass sie vornehm ausgedrückt ein Diskussionszusammenhang ist. Worin sich Wissenschaftler einig sind, das gehört dann zu einem abgesunkenen Material und wird eigentlich in anderen Wissenschaften behandelt. Das ist vorweg klar. An der vorderen Front streiten immer Theorien miteinander und Erklärungen, bis sich eine irgendwie durchsetzt. Und wenn die allgemein anerkannt ist, stellen sich neue Probleme. Und das gibt es natürlich auch in der Philosophie. Wobei wir inzwischen wissen, dass es nicht so ist, wie Popper gedacht hat, dass es da völlig logisch zugeht, dass da etwas falsifiziert wird und dann kommt das Nächste, sondern dass hier in ganz erheblichem Maße außerwissenschaftliche Dinge eine Rolle spielen. Moden, mit einem Wort gesagt. Dass bestimmte Dinge einfach aussterben, weil sie den Leuten nicht mehr gefallen, weil da niemand mehr Lust hat, in der Sache weiterzuarbeiten, dazu Dissertationen zu vergeben oder Habilitationen zu schreiben, sondern irgendwas hört eben auf und das macht man dann nicht mehr. So läuft es eigentlich. Und dann brechen so Dinge ab. Man kann das an ein paar Dingen zeigen, so in der Geschichte, zum Beispiel bei Rechts- oder Links-Hegelianer oder so etwas. Und beim Aristoteles selber, der erstmal ja mit Widerständen hier aufgenommen wird. Und bei Descartes kann man schon lesen, dass man nicht gegen den Aristoteles disputieren darf. Da wurden ja Leute dann verhaftet da schon und eingesperrt und mit dem Tod bedroht, die da meinen, sie könnten das also diskutieren. Also da gibt es schon merkwürdige Dinge, die da nochmal hineingehören. Und das hängt nochmal wieder damit zusammen, dass ja damals im Mittelalter man gesagt hat, erstmal Philosophie und Theologie, das sind Lebensformen. Und dann geht es darum, wenn ich hier was Falsches verkünde, dann macht es die Menschen unglücklich und kostet die vielleicht ihre ewige Seligkeit. Sodass dann die Parallele auftauchte, wenn jemand Falschgeld herstellt und wird dafür geköpft, dann muss jemand, der falsche Thesen vertritt, erst recht geköpft werden, weil das viel schlimmer ist nochmal, ne? Und das erklärt dann solches Vorgehen, wie es dann dort üblich war, dass da ganz andere Dinge auf dem Spiel standen. Und er hier sagt, es ist ein Unterschied, die Glaubenswahrheiten und die Religionswahrheiten, aber eben nicht so, dass man sagen kann, es sind widersprüchliche Dinge, das ist gar nicht möglich. Zugleich, sagt er, enthalten die Aussagen der Philosophie gewisse Ähnlichkeit mit den Glaubenssätzen. Und einige sind Vorläufer von diesen, wie auch die Natur der Gnade vorangeht. Das ist ja ein wichtiger Grundsatz der thomanischen Philosophie. Die Gnade setzt die Natur voraus. Man könnte sagen, die Gnade setzt sich die Natur voraus. Es ist nicht erstmal bloß die Natur da und dann kommt die Gnade nochmal dazu, sondern an sich ist ja die ganze Schöpfung Gnade, weil Gott ja nicht schaffen muss. sondern das völlig ungenötigt und frei tut. Keiner hat ein Recht darauf zu sein, wenn er erstmal nicht ist. Insofern kann man sagen, es ist eigentlich alles Gnade, natürliche Gnade. Aber dann ist die nächste Frage, wie sieht das Verhältnis von Natur und Gnade überhaupt aus? Und da gilt ja für Thomas noch, dass er eben sagt, nicht die Gnade setzt sich die Natur voraus, sondern die Natur ist das Erste und die Gnade wird dann nochmal darauf gesetzt in gewisser Weise, während dann Jahrhundert Jahre später Scotus sagen wird, nein, das Erste ist die Gnade. Also zuerst ist Inkarnation gedacht und im Dienst der Inkarnation gibt es überhaupt Schöpfung. Das ist ein Gedanke, der ist Thomas fremd. Der Thomas sagt, es kommt zur Inkarnation als Antwort auf den Sündenfall. Und hier ist also die Natur die Basis und die Gnade baut darauf auf. Und deswegen kann er ja dann auch fortfahren, wenn daher etwas in den Aussagen der Philosophen als mit dem Glauben im Widerspruch gefunden wird, dann liegt dies nicht an der Philosophie, vielmehr an ihrem falschen Gebrauch aufgrund einer Schwäche der Vernunft. Also er verteidigt einfach die Philosophie und sagt, das ist legitim. Es gibt halt Texte bei Paulus, auf die sich die Gegner bezogen haben, die ja auch dann Heidegger zitiert, wenn er sagt, christliche Philosophie ist ein hölzernes Eisen, dass dort gesagt wird, der geistliche Mensch beurteilt alles und er wird von niemand beurteilt und der geistliche Mensch und die Wahrheit Gottes nimmt die natürliche Vernunft, besiegt sie, nimmt sie gefangen, verwandelt sie und verändert sie. Diese Texte, die dorthin gehören, mit dem, vor allen Dingen im Blick auf das Kreuz eben. Das ist eine Torheit für die Griechen, ein Ärgernis für die Juden und die natürliche Vernunft wird von dieser für die Menschen töricht erscheinenden Weisheit Gottes gefangen geführt und verwandelt und umgedreht. Diese Texte, die bei Paulus in einem bestimmten Kontext stehen, sind dann immer wieder von Philosophiefeinden aufgegriffen worden, wo dann eben so ein Satz hingehört, den haben wir auch schon öfter hier besprochen, von Tertullian, der ja so nicht da steht, aber auf den man ihn als Nenner gebracht hat, Credo quia absurdum. Es ist gerade noch mal der Stolz, dass ich hier so etwas Absurdes glaube, Unvernünftiges glaube. Und das kann nicht gemeint sein und das ist überhaupt nicht der Sinn von Thomas. Aber es gab diese Stimmen. Die sagten, das gehört dazu. Vor allen Dingen in der Mönchstheologie war das stärker ausgeprägt, weil es da ja auch nochmal darauf ankam, überhaupt den Menschen erstmal umzuwandeln. Da gibt es so diese Versuche, dass da von einem Novizen verlangt wird, dass er einen Besenstiel einpflanzt oder so Geschichten, nicht? Wo dann natürlich ein Wunder passiert und das treibt dann irgendwelche Blüten oder so etwas, nicht? Also dieser Gedanke, dass man hier seinen Stolz gebrochen bekommen muss und erstmal eine ganze Umkehr machen muss, weil der Mensch zunächst mal falsch liegt, das wurde dann immer wieder auch auf die Vernunft mitbezogen. Also man kann da nicht einfach so drauf aufbauen, sondern sie muss sich bekehren. Und da gehört Thomas zu dieser anderen Gruppe, der sagt natürlich irgendwie Bekehrung schon, aber an sich denkt er erstmal so menschenfreundlicher und sagt, die Anlage ist erstmal schon da. Und da sind dann andere Stimmen, die etwas schärfer auf diese Umkehr hin denken. Auch Ignatius ist da etwas anders als Thomas, ne? Wenn er sagt eben agere contra als eine Grundthese, das ist, würde Thomas nicht so formulieren. Wir haben in uns die positiven und die negativen Anlagen und so. Und dann muss man mit den einen eben mitmachen und das aufbauen. Eben so ein bisschen menschenfreundlich italienisch. Die Spanier sind da etwas anders. Das haben sie von Jesuiten bis zum Opus Dei oder wo sie schauen. Wo einfach in einer anderen Art aufgetreten wird. Mit einer stärkeren Gespanntheit und kämpferischer. Als es so die Italiener entwickeln. Und das merkt man bei sowas hier durch, nicht? Dass er sagt, nein, habt doch keine Angst vor der Philosophie, das können wir schon versuchen. Und von dort her kann er eben dann sagen, dass in der Theologie wir einen dreifachen Gebrauch von der Philosophie machen. Erstens, um das zu beweisen, was dem Glauben vorausgeht und was man im Glauben wissen muss. Wie etwa das, was mit natürlichen Vernunftgründen von Gott bewiesen werden kann. Dass nämlich Gott existiert, dass es einen Gott gibt und anderes von dieser Art, was von der Philosophie über Gott oder die Geschöpfe bewiesen wird und dem Glauben zugrunde liegt. Also diese Vorstellung, ich kann schon mit der Vernunft zu solchen Wahrheiten kommen obwohl er dann eben auch weiß, dass das sehr schwer ist und dass es nur wenige schaffen. Aber grundsätzlich meint er, sei das möglich. Da könne man dann anknüpfen. Also, dass es überhaupt Gott gibt, ein absolutes, und dass es nur einen geben kann und nicht viele Götter, und dann so die Grundeigenschaften. Also den ersten Glaubensartikel, den muss man nicht unbedingt glauben, den könnte man an sich auch beweisen, obwohl die meisten Leute das nicht schaffen, es zu beweisen und deswegen auch dort glauben. Also das ist diese erste Dimension. Zweitens, Sie haken ja schon ein und fragen nach. Zweitens machen wir von der Philosophie Gebrauch, um die Glaubenssätze durch gewisse Gleichnisbilder zu verdeutlichen, so wie sich Augustinus in seiner Schrift über die Trinität vieler Gleichnisbilder aus den Lehren der Philosophen bediente, um zu verdeutlichen, was die Trinität sei. Also, dass er sagt, wir versuchen dort Bilder zu finden, um uns nachhinein das zu erklären, zu verdeutlichen, was dort vorliegt. Das ist natürlich hier sehr knapp gesagt, denn man muss ja schon gucken, was sind das dann für Bilder, sind die nicht eher auch nochmal verfälschend oder so. An sich war das ja ziemlich gefährlich, dieser Rückgrat für die Trinität, der Rückgriff auf das Philosophische, wir haben das schon mal berührt, dass da ja vor allen Dingen der Neuplatonismus hingehört, Plotin, der sagt, da gibt es das eine und dann gibt es den Nous als zweites und als drittes die Psyche, die Seele. Aber das ist eine Unterordnung und jede Stufe, die später kommt, ist noch mal eins tiefer als die vorige. Da werde ich also der Tatsache, dass die drei Personen gleich in der Majestät sind, wie es in der Präfation des Dreifaltigkeitssonntags heißt, gar nicht gerecht. Das geht gar nicht. Sodass das dann noch mal einigermaßen gefährlich ist mit diesen Bildern. Auch wenn man daran denkt, dass es ja eine dogmatische Aussage ist, dass in Gott alles eins ist, außer dem Gegenüber der Personen, dass von dort her alle Dreiheiten, die man so suchen kann, eigentlich eher falsch als richtig sind. Weil in Gott schlechterdings alles eins ist, außer den Personenbeziehungen. Also wenn man so sagt, unum, verum, bonum oder was so gesagt und alle diese Dinge, das sind keine Unterschiede in Gott, denn das sind ja Was-Unterschiede. Und Was-Unterschiede gibt es bei ihm nicht. Das ist schlechterdings alles eins. Also müsste man das schon ansprechen, dass es da gar nicht so einfach ist, die Philosophie da zu benutzen, wenn man da so Gleichnisbilder holt. Man muss sehr stark im Bewusstsein festhalten, dass das nur Gleichnisbilder sind. Und die eigentlich eher dann kritisch werden und das verzeichnen. Drittens gebrauchen wir die Philosophie, um Einwände gegen den Glauben zurückzuweisen, indem wir zeigen, dass diese Einwände entweder falsch sind oder dass man sie auch vermeiden kann, dass es nicht notwendig ist, in dieser Richtung zu denken, sondern dass man durch Unterscheidungen das wegnehmen kann. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass der hineingehört. Und da gehen jetzt die Meinungen auseinander. An sich werden beide Gründe, also der erste und der dritte Grund, in der katholischen Tradition festgehalten. Also, dass ich vorweg eine philosophische Begründung machen kann der Glaubwürdigkeit des Glaubens und dass ich dann abweisen kann, während es auch Leute gibt, und zwar zunehmend heute, die in dem Punkt sich stärker auch der evangelischen Sicht angleichen, dass sie sagen, eine Begründung vorweg, natürlicherweise gibt es nicht. Ich kann nur die Philosophie benutzen, um Einwände abzuweisen. Zum Beispiel auch die Position von Peter Knauer in seiner Fundamentaltheologie. Der Glaube kommt vom Hören, der das auch in dieser Weise entwirft und sagt, und das gab es auch damals Schwierigkeiten bei seiner Anstellung. Paderana hat dann seinerzeit ein Gutachten geschrieben, wo er sagt, er ist ein bisschen eingeschränkt schon, aber er ist nicht schlechterdings irrational, sondern ein Semi-Rationalist, weil er immerhin noch zulässt, dass die Philosophie Glaubensschwierigkeiten abweisen kann. Er lehnt zwar ab die Begründung des Glaubens, und das hat man zunächst mal nicht anerkannt, weil das Vatikanum sagt beides. Also die Begründung, dass die vollzogen werden kann, und die Widerlegung. Die Widerlegung ist wichtiger. Thomas sagt an verschiedenen Stellen, man sollte aufpassen mit dem Versuch, Glaubenssachen zu beweisen, weil man im Nu dann den Glauben lächerlich macht bei den Gegnern. Man sollte dem Glauben in seiner Stärke stehen lassen und eigentlich nur die Einwände abweisen. Das finde ich ja besonders wichtig, auch für diese Kernfrage der sogenannten Theodizee, also Gott und das Leid, dass es da einigermaßen gefährlich ist, wenn man meint, man könne da Gottes Gedanken nachvollziehen und warum er da einen Tsunami schickt oder zulässt, da lässt man besser die Finger davon, meine ich. Nicht? Weil das wird dann so merkwürdig, was dabei herauskommt, im Nu wirkt das auf die Opfer zynisch, was dabei herauskommt. Und da formuliert Thomas sehr scharf und sagt, sowas sollte man lassen, weil es eben den Glauben in Gefahr bringt, dass man ihn lächerlich macht dann bei anderen Leuten. Das war später dann so im 18. Jahrhundert war das weit verbreitet. Lichtenberg macht sich darüber lustig in einem seiner Aphorismen, wo er sagt, er wunderte sich, dass bei den Katzen gerade an den Stellen ein Loch im Fell geschnitten war, wo die Augen sind. Nicht? Oder so. Na, haben die in aller Form da so etwas entwickelt, Ichthyologien und allem nachgewiesen, wie sinnvoll die Welt ist, dass das Meer zum Beispiel salzig ist, damit es nicht anfängt zu faulen oder so Geschichten. Ne? Was die alles für Erklärungen dann geliefert haben. Und da hat eben damals schon der Thomas gesagt, haltet euch da ein bisschen zurück. Angriffe abwehren, ja, aber Vorsicht bei der Begründung. Und heute haben sie das, also gerade in der amerikanischen Religionsphilosophie, die ja sehr stark von der reformatorischen Schule her bestimmt wird, dass die sagen, nein, wir setzen nicht philosophisch an, wir setzen mit einem Glaubensentschluss an und nennen das aber doch Religionsphilosophie. Und setzen von dort her an und nehmen das mit hinein. Also drei Punkte. Dieses erste, die Begründung, was dem Glauben vorausgeht. Die Vernunft, die hier eine Rolle spielt, geht dann beim Augustinus, dass er sagt, ich habe zuerst zu glauben, damit ich dann einsehe. Aber das selber ist nochmal ein vernünftiger Satz. Insofern geht tatsächlich die Vernunft im Glauben voraus, dass es vernünftig ist, erst zu glauben, damit man dann einsieht. Also ist doch die Vernunft das Erste, diese berühmten Präambula Fidei, die Vorspiele des Glaubens. Das ist das Erste. Dann dieses mit den Gleichnisbildern, das würde ich gar nicht so stark machen und so in derselben Weise zählen, denn das ist halt, mit Philosophie hat das, behaupte ich, erstmal weniger zu tun. Und das Dritte ist wieder wichtig, argumentativ die Widerlegung von Einwänden. Gleichwohl können sich diejenigen, die die Philosophie innerhalb der Theologie gebrauchen, auf zwei Weisen irren. Einmal dadurch, dass sie auf das zurückgreifen, was gegen den Glauben ist, aber nicht Sache der Philosophie, sondern Missbrauch der Philosophie. Und da hält dann immer der Originismus, der man als Opfer herhalten, wobei man sich fragt, ob der da richtig wiedergegeben wird oder ob das Missverstände sind. Pedro Lübeck hat ein ganzes Büchlein geschrieben zur Verteidigung von Origenes. Der Punkt ist vor allen Dingen der, dass er Origenes einerseits vertreten hat, oder es sieht so aus, als hätte er das vertreten, dass am Ende die berühmte Apokatastasis Panton, dass alle wiederhergestellt werden und alle zurückgeführt werden ins Heil und niemand verloren geht. Das ist also ein Gedanke, der bei ihm auftaucht, wo man bis heute streitet, hat er das wirklich jetzt als entschieden gesagt oder hat das so, wie es Hans von Balthasar formuliert, gesagt, dass wir sowas verpflichtet sind zu hoffen. Aber es gibt auch immer wieder so die Thesen, die sagen, im anderen Fall hätte Gott verloren oder wäre Christus umsonst gestorben oder so. Und das ist auf jeden Fall Unfug, das muss man widerlegen, weil ich behaupte, die Liebe siegt immer. Entweder indem der Widerstrebende doch kapituliert und sich lieben lässt oder im anderen Fall, dass sie dem, der eben Nein sagt, in ihrer Liebe die Kraft gibt, Nein zu sagen. Die Liebe verliert nie, um das so auszudrücken. Also man kann nicht sagen, dann wäre Gott gescheitert. Das ist die Argumentation, wie sie im seidenen Schuh dann der Don Camillo verwendet, um die Proesa zu erpressen. Er sagt, wenn du mich nicht hier hörst, dann gehe ich in die Hölle und dann sitze ich zwar in der Hölle, aber Gott ist reingefallen oder so ähnlich. Nicht? Probierte das da so darzustellen. Das geht nicht. Das ist ein falscher Anthropomorphismus. Und der zweite Punkt beim Origenes war, dass die Frage ist, ob er nicht eine Präexistenz der Seelen angenommen hat. weil das ja von Plato her nur selbstverständlich da war, dieser Gedanke bis heute ist das ja weit verbreitet, zu sagen, an sich kann das Selbst und die Seele und der Geist nicht anfangen. Sondern der ist eigentlich, meinen dann die Leute von Ewigkeit her schon da und man fällt dann aufgrund von irgendeinem Schicksalsschlag, fällt man eben hier auf die Welt. Das sind so zwei Punkte, die beim Origenes eine Rolle spielen, weswegen er dann immer wieder so als ein Buhmann auftaucht, wie er hier erscheint. Heute sieht man ihn wirklich eher als einen großen Theologen und diesen Fontes Christiani kommen ja auch seine Bände raus, vor allen Dingen die Benediktinerinnen in Kempen arbeiten daran dort und bringen mal wieder Bücher zu Origenes und zu seiner Interpretation des Alten Testaments oder so heraus. Mariendonk heißt diese kleine Benediktinerin-Abtei dort. Niederrhein. Also das ist das eine, dass es da Leute gibt, die eben, wo das nicht die wahre Philosophie ist und wo da eben Irrtümer passieren. Dadurch, zum anderen dadurch, dass sie die Glaubenswahrheiten in die Grenzen der Philosophie einschließen. Das ist das, eben sofort fällt einem der Titel ein von Kant, nicht? Religion in den Grenzen der reinen Vernunft. Nicht? Wenn ich das so entwerfe, dann ist es natürlich zu wenig. Wenn etwa jemand nur das glauben will, was er durch die Philosophie erlangen kann, während doch umgekehrt die Philosophie auf die Ziele des Glaubens hingeführt werden muss. Gemäß dem Wort des Apostels Paulus, und wir haben es nicht, wir nehmen das alles Denken gefangen und führen es zum Gehorsam gegenüber Christus. Und das ist sicher so der Kernsatz aus den paar Sätzen, die Paulus dazu äußert. Und zu denen muss natürlich auch dann Thomas Stellung nehmen. Und das reicht ja bis heute soweit, wenn man eben bei Hasenhüttl lesen kann, der sagt, an sich müsste man, also es geht nicht, dass die theologischen Sachen so von oben her aufoktroyiert werden da von Rom, sondern das müsse man im Dialektik und im dialogischen Gespräch machen wie Sokrates. Ja, das ist in meinen Augen völliger Unfug. Aufgrund von welcher sokratischer Fragerei soll ich eigentlich zur Gottessohnschaft Jesu Christi kommen? Das soll mir mal einer vormachen. Und da kann der Glaube wirklich nur vom Hören kommen. Und da kann man nicht also so durch Besinnung darauf kommen.
Also, ich denke, da ist die Philosophie auch ein bisschen ein Problem dabei, weil sie alles so hinterfragt und an Punkte stößt, die man eben nicht mehr hinterfragen kann.
Ich meine, da würde er jetzt eben sagen, saubere Philosophie müsste genau bis dorthin kommen und sagen und merken, hier kann ich noch die Frage stellen, aber die Antwort kann ich nicht mehr geben. Aber tatsächlich ist das Problem. Ich habe schon öfter diesen Satz von Hegel zitiert, wo er sagt, die Fragen, die die Philosophie nicht beantwortet, sind dahingegen beantwortet, dass man sie nicht stellen darf. Und das geht nicht. Ein fundamentaler Punkt ist zum Beispiel die Frage nach der Schuld. Und kein Wunder, dass das normalerweise in der Philosophie nicht vorkommt. Sondern dass das ein Thema ist, was in den Religionen behandelt wird. Weil ich glaube, dass man von Schuld erstens nicht theoretisch reden kann, sondern nur im Bewusstsein, dass man selber schon schuldig geworden ist. Das klingt erstmal merkwürdig, weil man denkt, wenn ich philosophisch mache, kann ich doch mal zurücktreten und handle erstmal so grundsätzlich davon. Dann würde man dann sagen, man fängt an, dass der Mensch endlich ist, dass er deswegen auch fehlbar ist und sich irren kann, also entwickelt das so daher. Wo ich aber hier meine, wenn ein Mensch wirklich schuldig geworden sein sollte, dann ist die erste Folge von Schuld die Trübung des Bewusstseins. Das heißt, wer schuldig wird, der entschuldigt sich als allererstes. Wenn er nicht schon umkehrt. Man kann das sehr schön am Sündenfallbericht sehen. Anstatt dass sich der Adam dahinstellt und sagt, sei mir armem Sünder gnädig, fängt er an und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat. Also Angriff die beste Verteidigung, gleich Entschuldigung unter Beschuldigung anderer. Also wenn das eigentliche Organ für die Wahrheit das Herz ist oder eben, also jetzt biblisch das Gewissen dann, nicht? Also der Kern der Person, dann ist die erste Folge von Schuld, dass derjenige, der selber schuldig wird, über Schuld nicht richtig reden kann. Der müsste sich erst bekehren. Ich meine, das könnte man grundsätzlich so formulieren. Also ist es von vornherein ein falscher Ansatz, wenn ich glaube, ich kann rein theoretisch neutral über Schuld reden. Ein Beleg hat man bei Hegel, der ja eben dann ausdrücklich schreibt, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern das Böse ist nur das, was nicht bleiben soll. Es gehört erstmal hin, weil der ganze deutsche Idealismus den Sündenfall als Menschwerdung beschreibt. Das geht bei Kant los schon und gilt bei allen unseren großen deutschen Idealisten. Paradies als Tiergarten und der Mensch gehört nicht in den Zoo. Und das Nein ist das Bewusstsein, frei zu werden. Ich würde meine Muste dagegen halten und sagen, Versuchung, also die Entscheidungssituation, die gehört hin zum Mündigwerden, aber nicht, dass man in der scheitert, sondern dass man die besteht, die Situation. Das wäre der eigentliche Reifungsschritt gewesen. Aber es wird immer wieder so dargestellt, dass man sagt, nein, genau dieses Scheitern, und dann kann man eben lesen, wie das da eben vor ein paar Jahren der Theologe Langenhorst von Leichnam machen die immer ihr Fest da in der Münchner Akademie. Nicht? Da hat er geredet dann über Paradies und hat gesagt, ja, diese Paradiesesmenschen, ja ohne Eros, ohne Sexualität, wie Kleinkinder oder wie Tiere und Marionetten, die gar nicht richtig existieren können oder so. Wobei ich mich schon frage, wie konnten die dann überhaupt versucht werden, wenn die bloß Marionetten sind? Und entwickelt das also von dort her und sagt, den Eros gibt es erst durch den Sündenfall, wo dann auch Frau Gerl-Falkowitz schreibt, das ist aber merkwürdig, wenn irgendwas aus dem Paradies ist, dann ist es eigentlich schon der Eros. Und bei Thomas kann man lesen, dass die sexuelle Lust im Himmel größer war, im Paradies größer war als hier auf Erden, weil wir jetzt schon stumpf und verdorben sind und das nicht mehr in der vollen Qualität haben. Das kann man bei jemandem wie Thomas von Aquin lesen. Davon weiß der offenbar nichts. Und im letzten Jahr, ich habe gerade gesehen, es ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen, das Buch, mir fällt im Moment der Autor nicht ein, ein amerikanischer Romanist, ein sehr schönes Buch Gardens geschrieben hat, über Gärten, also Untertitel über die Condition humaine oder so ähnlich. Der Titel heißt anders, aber so, ja, ich glaube, heißt sogar Condition of Man oder so ähnlich, wo er einfach so große Texte über Gärten schreibt, den ältesten Gartenbericht, den wir haben, der ist im Gilgamesch-Epos. Da gibt es schon zwei Gärten, einen Steingarten oder sowas der Götter und dann nochmal also einen anderen Garten. Und an zweiter Stelle kommt natürlich das Paradies und da schreibt er genauso auch. Sagt, ja, Gott hat da die Menschen ins Paradies gesetzt, aber anstatt, dass die da endlich arbeiten sollten, denn im Garten arbeitet man, und das ist ganz wichtig, ein guter Gärtner ist ein konstanter Gärtner, der muss dauernd immer Unkraut rupfen oder sowas, deswegen ich schon keinen Garten habe, nicht? Das wüsste ich gar nicht, was ich damit sollte. Also das, und dann setzt er also da die Leute in den Garten und sagt eben nicht zur Arbeit, sondern bloß zum Vergnügen. Und deswegen sind das so overprotected Children, die dann völlig den Machenschaften der Schlange anheimfallen, weil da Gott sich falsch benommen hat. Das ist also die Lösung, die auch der nur zum Paradies dort hat. Ich wundere mich sehr. Also Paradies so als Vergnügen gedacht, da wird unter anderem halt auch verwechselt, meine ich, dass ja von zwei Paradiesen immer die Rede ist. Und die werden in eins gesetzt. Jesus sagt ja zu dem Schächer auch, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und bei Dante gibt es die beiden Paradiese. Das eine ist das irdische Paradies und das kommt in der zweiten Kantika, im zweiten Buch der Göttlichen Komödie vor, in den letzten Gesängen, ich glaube ab Gesang 26, ist das, wo auf der Spitze des Läuterungsberges ist da das Paradies. Und dann gibt es die ganze dritte Kantika, den ganzen dritten Band, der spielt dann im himmlischen Paradies, heißt auch Paradiso. Aber das ist das himmlische Paradies und das andere ist das irdische Paradies. Und im Koran ist es natürlich auch das himmlische Paradies, aber das ist ja auch ein Paradies für die Männer, wird dort nur geschildert. Nicht? Was die Frauen im Paradies haben, erfährt man nicht so richtig nicht? Dort, sondern das sind also die Lüste und Vergnügungen dann für die Männer, die dort kommen. Und da ist es auch eher sowas wie ein Schlaraffenland oder sowas dort herauskommt. Nicht? Während ja das klassische Paradies, man kann das sehen, steht im Buch Genesis drin, ich weiß nicht, warum der Autor das nicht gemerkt hat, dass sie den Garten bebauen sollen. Das ist schon Arbeit. Gut, sie sollen nicht im wilden Dschungel arbeiten und erst roden, sonst ist es ein Garten. Garten ist die Begegnung von Kultur und Natur. Das ist schon eine vermenschlichte Natur und eine natürliche Humanität und darin sollten die arbeiten. Das steht im Genesis-Bericht drin, gar keine Frage. Aber er stellt das so dar, als wäre das so. Und dann, also immerhin sagt er noch, sie sind da reingefallen, aber im deutschen Idealismus ist dann dieser Gedanke drin, dass das die Form ist, wie eigentlich hier der Mensch zu sich selber kommt. Der Gedanke, der dahinter steht, ist der, dass gesagt wird, zum Menschen gehört die Reflexion, das Bewusstsein. Das Bewusstsein wird aber dann mit dem augustinischen Begriff für das Böse gleichgesetzt. Da sagt er incurvatio super se ipsum, man krümmt sich auf sich selbst. Also diese Reflexion in der Form, dass es mir nicht um den anderen geht, um Gott oder das Du oder so etwas, sondern um mich, meine Erfüllung, meine Lust, meine Freude, mein Reiftum oder was auch immer, mein Reifen. Also diese Rückkehr auf mich. Und jetzt sagen die, man kommt überhaupt nur so zu sich, dass man eben erstmal sich auf sich wendet. Also wird der Mensch unweigerlich erst einmal böse. Das wird in dieser Form irgendwie gleichgesetzt. Und tatsächlich gibt es ja diese Vorstellung, das haben wir auch schon öfter berührt, als würde Freiheit heißen, ich stehe einen Moment neutral da gegenüber Gut und Böse. Wenn ich Freiheit wirklich so denken müsste, dass ich neutral gegenüber Gut und Böse dastehe, dann wäre das tatsächlich schon böse. Sie erinnern sich, ich habe das mal deutlich gemacht, zum Beispiel Sachlichkeit, Unsachlichkeit. Man kann nicht neutral sein gegenüber Sachlichkeit und Unsachlichkeit, um mal diese schwierigen Ausdrücke Gut und Böse wegzulassen. Sondern entweder bin ich sachlich, sachlicherweise, oder ich bin unsachlich, unsachlicherweise. Eine reine Neutralität wäre also schon eine Form von Nein. Wer nicht für das Gute eintritt, der ist schon auf der Seite des Bösen.
Was Sie vorhin gesagt haben, diese Reflexion auf sich selber, wird man dann automatisch böse? Das heißt, in Bezug auf
das glaube ich zu sehen, dass das eigentlich dahinter steht beim deutschen Idealismus. Wie kommen die zu dieser Idee zu sagen, Menschwerdung heißt eigentlich böse werden. Und das kann, glaube ich, nur so gehen, dass er eben sagt, dieses Bewusstsein ist die Rückführung auf mich und dass da was dran ist, versuche ich jetzt mit diesem anderen Beispiel deutlich zu machen. Wenn ich tatsächlich gewissermaßen, wenn ich Adam und Eva so denken müsste, dass sie im Moment eine Pause machen und sagen, jetzt wollen wir mal sehen, ob ich so gnädig bin zu gehorchen oder nicht, dann ist das schon der Ungehorsam. Sondern ich habe natürlich auf der Seite des Guten zu stehen und habe gedacht, ja, das mache ich so. Das scheint mir, denn weil ja nichts ganz falsch sein kann, steckt ja in allem Falschen also was Richtiges drin, das dann nur irgendwie verdreht wird und das versuche ich in dieser Weise zu finden. Also ich bin immer noch bei dem Punkt, dass ich sage, der Ausgangspunkt war der, dass die Philosophie alles hinterfragt. Ich sage ja, jetzt sage ich aber, sie kommt auch an Grenzen, wo sie eigentlich, wenn sie richtig reflektieren müsste, das merken müsste. Und da ist für mich die Frage des Bösen ganz entscheidend. Man könnte es auch an der Liebe entwickeln, aber da sieht man es nicht so deutlich. Ich glaube, man sieht es deutlicher an dem Bösen, dass ich sage, ein System, das am Bösen nicht scheitert, ist gescheitert. Und das ist mein Kerneinwand gegen Hegel. Dass er sagt, und er hat eben klar diese Formel, dass Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern nur das, was nicht bleiben soll. Das muss ich irgendwann durchmachen. Und das stimmt nicht, sondern das Böse soll auch nicht gewesen sein. Das ist überhaupt völlig überflüssig. Das bringt der Welt nichts. wenn ich es richtig vorstelle, nämlich als dieses Nein zur Sachlichkeit, das Nein zur Liebe oder so, dann muss das kein Moment sein. Das war ja mein Punkt, das Leben besteht aus Gegensätzen, aber Gut und Böse ist kein Lebensgegensatz, sondern das Böse ist der Widerspruch zu den Lebensgegensätzen. Das ist das, was Guardini nicht müde wird zu betonen, der ja dieses systematische Buch geschrieben hat, der Gegensatz, Versuche zu einer Philosophie des lebendig Konkreten. Das Leben besteht aus Gegensätzen. Oberste Gegensatz ist männlich-weiblich. Und dann alle möglichen Gegensätze, die da kommen. Gut und Böse ist kein Lebensgegensatz. Was immer wieder die Gnosis formuliert. Ich behaupte also, dass am eigentlich Bösen die Philosophie an zwei Stellen scheitert. Der erste Punkt, warum tut man das Böse? Gibt es keine Begründung. Wenn ich einen Grund habe, dann habe ich auch eine Entschuldigung. Dann war es nicht wirklich böse. Irrtum, Täuschung, zu starke Affekte, wie auch immer, alles Mögliche, was man aufführen kann. Wo wirklich Schuld vorliegt, hat die Freiheit frei und wissend sich falsch verhalten. Und dann ist die einzige Antwort, die es gibt, weil ich wollte. So formuliert es Augustinus. Denn verstehen kann ich nur das Gute. Und das war nicht das Böse. Wenn ich also mir das Böse so zurechtlege, dass ich es verstehe, dann ist es schon, wie das ja auch dann Konrad Lorenz in einem seiner Bücher genannt hat, das sogenannte Böse. Und das ist nicht das wirkliche Böse. Also das ist das Erste, wo Philosophie, wenn sie wirklich richtig denkt, an ihre Grenze kommt und das nicht nochmal hinterfragen kann. Sie kann das machen, aber dann läuft die Hinterfragung auf Selbstentschuldigung hinaus, behaupte ich. Dass man hier sagt, da scheitere ich an dem Warum, und das kann ich nicht bei anderen Leuten untersuchen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, ich muss aus der Perspektive der Opfer ausgehen. Nein, die Opfer haben das Leiden, aber die Opfer wissen ja nicht, warum der Bösewicht das tut, was er ihm zufügt. Sondern das kann nur der Schuldige selber wissen und der weiß, dass er es eben auch nicht weiß. Dass er sich da selber nicht drin versteht. Und das Zweite, die zweite Frage, also das Erste ist, dass auf das Woher des Bösen keine Antwort da ist, philosophisch. Derjenige, der das groß ausgearbeitet hat, vor 30 Jahren, war der französische Philosoph Paul Ricoeur. In Symbolique du Mal. Der hat das also entwickelt, ist damals auch auf Deutsch erschienen, im Alba Verlag, das Buch Symbolik des Bösen. Und führt dann die Mythen an, die das machen. Er führt erstmal die Symbole des Bekenntnisses an, Befleckung, Aufruhr, so dass er da anspricht und wirklich frei ist, schuldig werden. Dann die Mythen, von denen man das her erklärt. Und die Mythen versuchen es auf ihre Weise auszudrücken. Der Adam-Mythos ist eben dann auch einer davon, der das entwickelt. Und die zweite Frage, die die Philosophie nicht beantworten kann, ist, wie soll das Böse verschwinden? Wie kommt man da wieder raus? Das ist ja ein Gedanke, der bei Paulus sehr wichtig ist. Er sagt, ich bin zwar frei, schuldig zu werden, aber ich kann dann von mir aus mich aus der Schuld nicht wieder befreien. Da spricht er dann von der Sünde im Singular, von dem Netz der Sünde, von dem Last der Sünde, von der Gefangenschaft der Sünde oder so. Ich kann mich da hineinbringen, aber bringe mich nicht raus. Ich kann selber gar nicht umkehren, da muss mir schon jemand helfen, denn wenn ich da im Sumpf sitze, wie soll ich auf die Idee kommen, umzukehren? Bei Schiller ist das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend Böses muss gebären. Man lügt und dann kommt die nächste Lüge und man versucht daran, so rumzubessern oder so. Woher die Kraft zur Umkehr? Das ist die Frage. Kant spricht das an, sagt die Revolution der Denkart. Aber die Frage ist, wie soll das möglich sein? Und dann sagen die Leute, wieso? Wenn ich das eine tue, kann ich doch das andere? Von wegen. Ich kann mich eben versklaven Meine Erklärung war ja immer, dass ich auch mit Kant gesprochen, wenn ich das Gute tue, bleibe ich in der Freiheit. Wenn ich das Böse tue, versklave ich mich. So beschreibt es auch also der Ricoeur dann sehr schön. Ich versklave mich. Mein Argument war ja immer, wenn ich frei bin, tue ich, was ich soll. Wenn ich nicht tun will, was ich soll, tue ich, was ich muss. Das heißt, ich werde unfrei. Entweder lasse ich mich bestimmen von dem Du sollst und daran bin ich frei. Oder ich lasse mich bestimmen von irgendeinem Zwang oder Drang, irgendeinem Bedürfnis, einer Not oder wie auch immer. Das heißt, es mindert sich meine Freiheit. Und deswegen ist das kein folgenloser Akt, sich falsch zu verhalten, also wissentlich falsch zu verhalten, schuldig zu werden. Ich bin nicht in derselben Situation wie vorher, sondern ich habe mich selber gefesselt, unfrei gemacht. Und ich kann mich zwar selber fesseln, aber ich kann mich nicht selber befreien. Diese Struktur gilt ja auch sonst. Ich kann einen Baum abhacken, aber ich kann keinen Baum wachsen machen. Ich kann einen pflanzen, aber wachsen muss er allein tun. Ich kann einen Menschen töten, aber ich kann ihn, natürlich, man kann alles tun, was dazugehört zum Zeugen oder Empfangen und Gebären, aber man macht einen Menschen nicht, aber man macht ihn tot. Wir sind also im Negativen stärker als im Positiven. Das Positive müssen wir uns schenken lassen. Das Negative können wir tun. Und deswegen ist ein Irrtum zu sagen, ich bin nach dem Fall in derselben Situation wie vorher. Gerade nicht. Bitte.
Und es wird heute eigentlich wieder höchst massiv behauptet von dieser alternativen Heilweise.
Ja.
Die Leute dann als Selbsterfahrungs-Junkies 15 Jahre an sich rum, aber so wirklich glücklich schaut sie trotzdem nicht.
So ist es. Die schaffen es eben nicht. Deswegen bestehe ich da hier so drauf und rede das so scharf und so deutlich, weil ich auch das Empfinden habe, das wird dauernd wieder angeboten, also diese Formen der Selbsterlösung. Und das versuche ich ja auf der formalen Ebene klarzustellen, dass ich das jetzt hier nicht predige oder so, sondern dass ich meine, man kann es einfach aus dem beschreiben, was Freiheit heißt. Wenn Freiheit sich willentlich falsch verhält, macht sie sich unfrei. Dieser Ausdruck, den Luther dann verwendet mit de servo arbitrio, nicht? Das ist eine tatsächlich korrekte Beschreibung der Sache. Und deswegen ist es wirklich so, dass der Mensch nicht in derselben Situation ist und von sich her nicht umkehren kann, sondern dass ihm das eröffnet werden muss. Dadurch, dass jemand auf ihn zugeht. Das ist schon beim vertrotzten Kind so. Die Mutter muss da hingehen und das rausholen. Und im Prinzip ist es bei uns Erwachsenen nicht anders. Also ich habe zwei Grenzen der Philosophie, behaupte ich, bei Schuld. Erstens, ich kann nicht erklären, wirklich, wie es dazu gekommen ist. Ich kann eine Menge Gründe nennen. Wir wissen, dass die Haupttradition der biblischen Tradition sagt, es ist der Hochmut, der Stolz, dass das Geistgeschöpf in sich stehen will und sein will. Aber warum es dem Stolz verfällt statt der Dankbarkeit, darauf gibt es keine Antwort. Und die schwächere Form, der ich angehöre, ist zu sagen, nein, es ist eher die Angst um sich. Aber warum ich dieser Angst nachgebe und nicht ins Vertrauen gehe, das weiß ich auch nicht, deswegen ist das keine Erklärung. Also man kommt dem Entschluss ein bisschen näher, aber warum einer dann wirklich sich für das Negative entscheidet, weiß ich nicht. Denn ich darf ja nicht sagen, das passiert bloß aus Irrtum. Wie das also dann der Sokrates sagen würde, keiner tut freiwillig das Böse. Nein, das ist genau der Punkt, dass man das freiwillig tut.
Aber vielleicht kommt es gerade aus dieser Angst heraus.
Ja, ja, nur wenn das mit Notwendigkeit herauskommt, das ist genau die Diskussion, die mit Drewermann zu führen war. Das letzte große Buch dazu waren ja damals diese drei Bände von Drewermann über den Sündenfall, einen philosophischen Band, einen psychologischen Band und einen exegetischen Band, und drei solche Bände, die dann zugleich auch seine Habilitation darstellten. Und wo man dann diskutieren kann, wenn man versucht, ihn wohlwollend auszulegen, und das soll man ja versuchen, solange wie es geht, kann man mit einem Hangen und Würgen später eigentlich dann nicht mehr. Aber könnte man hier noch sagen, gut, er sagt eigentlich nicht, dass das notwendig passieren muss. Später sagt er schon so, denn er reiht dann so Leute wie den Kasper und mich also unter die Pelagianer ein, weil wir sagen, man muss nicht sündigen. Dann sind wir die Heretiker, nicht er. Ne? Sind also damals dann schon so gesagt. Aber man, das ist, er hat wirklich unglaubliches Material da aufgearbeitet und mit einem Scharfsinn daher in diesen drei Bänden, wo er das eben versucht darzustellen, sehr stark von Kierkegaard her, bei dem sich das auch so darstellt, dass der Kierkegaard sagt, die Freiheit schaut in ihre eigenen Möglichkeiten und davon wird ihr schwindelig. Und im Schwindel greift sie dann nach etwas, um sich festzuhalten, und das ist der Sündenfall. Aber in diesem Schwindel kann sie eigentlich gar nicht anders. Nicht? Das ist eigentlich der Punkt, um den es da geht.
Dann wäre ja der Sündenfall unschuldig.
So, genau darauf läuft es hinaus. Das ist eben die Frage, wie sieht das aus? Und deswegen ist das ja ein Gedanke, der auch eine Tradition hat, zu sagen, unsere eigentliche Schuld ist, dass wir überhaupt da sind. Unser Sein ist schon unsere Schuld. Da habe ich aber immer darauf hingewiesen, dass das eine Strategie ist, um die Schuld loszuwerden. Ich muss sie so anhäufen, dass ich sie gar nicht mehr bereuen, sondern nur bedauern kann, und bereuen müsste sie Gott. Das ist natürlich der Trick. Nicht? Ich mache mich so sehr schuldig, dass ich es gar nicht bereuen kann, sondern nur bedauern kann, und bereuen müsste es Gott. Das ist dann der letzte Dreh, um sich wirklich endgültig entschuldigt zu haben. Das ist so, Strategien verwenden wir natürlich, klar.
Ich habe noch eine Frage. Im Paradies ist doch alles, also in dem ersten Paradies, ja, wo Adam und Eva waren, ist doch alles gut. Wieso war die Schlange böse?
Eben, das ist eben genau die Frage, wo kommt das her? Und man kann sagen, das ist der Mangel bei dem Mythos. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, das zeigt, dass der Mythos richtig ist. Denn ich kann eben das Böse nicht erklären. Jetzt kann man sich ja dem noch annähern, und wie ich mich annähere, das habe ich ja schon öfter versucht zu sagen. Mein Gedanke ist der, dass das Geistgeschöpf, das weiß, dass es endlich ist, zugleich einen unendlichen Horizont hat. Das hat den Begriff des Unendlichen. Und vor diesem Begriff des Unendlichen ist dann das Wenige, was ich habe, wie nichts, wie ein Punkt im Ozean. Und wenn ich jetzt im ersten Schritt weiß, Gott hat mich zwar frei geschaffen, und das ist die Umschreibung von Liebe, immer so gesagt mit der Hannah Arendt, volo usis, ich will, dass du seist, das heißt lieben, dann kann ich schon philosophisch sagen, Gott liebt im Schaffen. Und das ist keine erbauliche Rede, sondern das ist ganz exakt saubere Rede. Aber jetzt frage ich im nächsten Schritt, wie groß ist denn die Liebe? Und die stellt man fest an den Früchten. Und wenn da rauskommt, ich bin so ein winziges Staubkorn gegenüber den Möglichkeiten, die Gott hätte, warum bin ich nicht gescheiter, warum bin ich nicht hübscher, warum bin ich nicht reicher, warum bin ich nicht netter, warum bin ich das, dies, jenes, alles Mögliche, dann sage ich, aha, Gott liebt mich zwar, aber offenbar nicht besonders. Und das ist in meinen Augen die Versuchung zum Misstrauen. Die Schrift nennt das Kleinglaube, Oligopistia. Wir müssen sagen, Misstrauen. Dass ich sage, Gott gönnt mir eigentlich nicht so richtig, ich muss selber sehen, wo ich bleibe. Und ich behaupte von dort her, dass alle unsere Sünden eine Form von Unglaube sind. Das heißt, wir glauben nicht, dass Gott für uns sorgt, wir müssen selber sehen, wo wir bleiben. Und das ist das, wo wir schuldig werden. Und Versuchung heißt jetzt nicht bloß, ich bin in eine Entscheidungssituation gebracht, sondern Versuchung heißt eine Entscheidungssituation, in der sich das Falsche nahelegt. Und das legt sich nahe, weil ich eben hier zu glauben hätte, dass Gott mir in dem Wenigen, was er mir gibt, nämlich mich und meine Leute, dass er darin sich selber gibt. Das heißt, dass das ein Symbol, ein Realsymbol, religiöses Wort Sakrament, dass das Wenige, was er mir gibt, ein Sakrament seiner rückhaltlosen Zuwendung ist. Denn wir kriegen ja das Unendliche, das wir wollen. Nur kriegen wir das nicht als Geschenk in die Hand, sondern da kriegen wir eben uns, und wir sind nicht unendlich. Aber Gott, der das gibt, bejaht mich unendlich, unbedingt. Nicht nach meinem Maß, sondern nach seinem Maß. Das müsste man aber erkennen. Und wenn man das erkennt, würde das auch helfen im Miteinandersein der Menschen untereinander, denn da kehrt dasselbe wieder. Da kann der Mensch sich ja auch dem anderen nicht ganz geben, sondern er kann sich nur so geben, dass er etwas von sich gibt. Zeit, Dinge, seine Leiblichkeit, alles Mögliche kann er geben, aber nicht die Freiheit selber so, dass der andere die in der Hand hat. Sodass ich hier genauso glauben dürfte, dass in dem Begrenzten und Greifbaren, was er mir gibt, er seine ungreifbare Freiheit gibt. Grenzen. Also diese Struktur wäre dieselbe. Wenn ich das nicht so sehe, dann werde ich in Konsequenz zum Jack the Ripper, muss aufschlitzen und gucken, was steckt hinterm Kopf, was steckt im Bauch, wo ist der andere denn eigentlich? Oder so. Also diese Grundhaltung, glaube ich dem anderen, dass in dem, was er mir gibt, er sich gibt. Daher meine Freude an dieser Definition von Dankbarkeit, die ich immer zitiere, da von Franz Bader, die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Das wäre der richtige Weg. Also es ist nicht bloß eine Entscheidungssituation, sondern es ist eine Situation, wo sich das Nein nahelegt, aufgrund dieser Abgründigkeit, die hier drin steckt, dass ich meine, warum kriege ich eigentlich nicht mehr? Und es wäre doch leicht, mir das zu geben, man müsste nur nachdenken, je mehr ich kriege, desto mehr will ich haben. Das war ja die Strategie, die dann auch dazu gehört. Diese Erfahrung, weswegen ja der Buddha die Gegenstrategie vorschlägt, du musst dir den Lebensdurst abgewöhnen. Denn jede Wunscherfüllung macht mehr Durst. Wie man sagt, jede Wunscherfüllung ist wie Salzwasser trinken. Die Wünsche wachsen mit jeder Erfüllung. Und daher gibt es dann nur diese Strategie vom Buddha, das ist deswegen die große Alternative zur biblischen Botschaft, zu sagen, lass den Durst. Die biblische Botschaft sagt, sei nicht zu bescheiden, gib dich nicht mit weniger zufrieden, auf dich wartet wirklich alles, das Ganze. Das, was allein unser Herz erfüllen kann, nämlich Gott. Das ist der Punkt, der genau dorthin gehört. Gib dich nicht zufrieden mit Sex, mit Ruhm, mit allen Möglichkeiten, die du hier hast, sondern nimm das alles nur als Verheißung, als Angeld, als erste Rate für das, was dich eigentlich erwartet. Das sind die beiden Strategien. Warum der Mensch da nicht vertraut, warum wir nicht vertrauen, sondern eben auf Misstrauen setzen, das genau kann nicht beantwortet werden.
Bitte? In dem christlichen Fall verirrt man sich natürlich eher, weil die Möglichkeiten dann doch größer sind. Ich habe dann die Versuchung, erstmal alles ausprobieren zu
müssen. Eben, die steckt drin, die muss aber nicht sein, wenn ich, das wird ja uns in dieser Bericht von der Versuchung Jesu geschildert, dass er auf diese Versuchung des Versuchers hin immer darauf antwortet, im Rückgriff auf die Zusage seines Vaters. Das haben wir ja gestern, kam das mal in der Vorlesung vor, dass das ja diese drei Versuchungen immer sind, das Es mit dem Steine zu Brot, das Du mit dem, dass die Engel einen auf Händen tragen und das Ich, wann gelte ich genug? Das sind ja die drei Dimensionen unserer Hauptwünsche und Ängste. Wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug? Schreibt auch Ricoeur im Zusammenhang da in seinem Buch. Und genug ist hier nie genug, weil wir wirklich auf die Unendlichkeit aus sind. Die einzige Hilfe ist die, dass ich sage, ich habe das nicht nötig, hier zu sammeln und zu suchen, wie Don Juan, also einfach die Frauen sammeln. Dann komme ich also in Spanien mille etre, aber auch das ist nicht die Lösung, wenn ich glauben kann, dass ich beim Vater geboren bin. Das ist ja die Antwort, die er immer gibt. Er antwortet immer mit irgendeinem Schriftwort und sagt, da bin ich eigentlich aufgehoben. Und das ist der einzige Weg, wie es zu lösen wäre. Und warum das der Mensch nicht macht, nachdem er erstmal da ins Paradies gesetzt wird und das dort bekommt, das genau ist die erste nicht beantwortbare Frage. Und jeder Versuch, die zu beantworten, ist schon ein Ausweichen vor der eigenen Unbegreiflichkeit der Schuld, die im Thessalonicher Brief Mysterium Iniquitatis genannt wird. Geheimnis der Bosheit. Nochmal, entweder Stolz oder Angst, aber bitte, beides sind keine Antworten, sondern nur Annäherungen. Warum ich denen nachgebe, der Stolz oder Angst, weiß nicht. Und die andere Antwort, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, wenn es daneben gegangen ist. Ich kann dann nichts machen, ich bin eigentlich tot. Deswegen vergleiche ich ja auch der Römerbrief die eigentliche Vergebung von Sünden mit der Auferweckung von Toten. Deswegen hat man früher gesagt, Todsünde oder so, nicht bei der wirklichen Schuld. Und ein Toter kann nichts machen, der liegt rum und kann nur stinken. Und deswegen ist das so daneben, das nannte Pater Rana vulgärkatholisch. Ich habe auch in meinem Leben ein paar Predigten gehört, oder der Predigt, der sagt, ja, tu mal nur den ersten Schritt, Gott wird sich dann schon nicht lumpen lassen. Als ob wir den ersten Schritt tun könnten. Ne? So ein Quatsch. Sondern den kann natürlich nur er tun. Nicht?
Im Anfang die Angst und Hochmut dann nicht mangelndes Vertrauen.
Selbstverständlich, darauf läuft es hinaus. Und das eine klingt so ein bisschen toller. Ich meine, das passt vielleicht für die Engel, aber jedenfalls nicht für uns Menschen. Ich glaube, wir sind eigentlich aus Angst gemacht eher. Und das, was wir Stolz nennen, ist in meinen Augen immer schon eine Camouflage der Angst. Also so wie kleine Jungs, die durch den Wald laufen und laut schreien, um zu zeigen, dass sie so tapfer sind. Also mir kommt der Stolz eher als eine äußere Maskierung von Angst vor. Aber das muss nicht stimmen. Sie merken, hier formuliere ich vorsichtiger, so ein Typ bin halt ich. Vielleicht gibt es eben auch Menschen, die eher tatsächlich da so voller Stolz oder Hochmut sind oder so. Das kann ja sein. Mir kommt das vor, dass der Mensch da eigentlich nicht so richtig dran reicht. Aber nochmal, das macht die Sache ja nicht besser. Denn auch aus der Angst, der sollte man eben nicht nachgeben, sondern sich genau ins Vertrauen werfen, natürlich. Das wäre das Richtige gewesen. Aber das andere legt sich nahe. Und das wären so Grenzen von Philosophie, weil Sie da fragten, wo tauchen die auf, wo man genau merkt, wie hier Philosophie natürlich versucht wird, Antworten zu konstruieren. Ich habe eine große Antwort genannt, die daneben ist Hegel. Und das ist nun wirklich schon eine tolle Antwort, nicht? Und ein ziemlicher Höhepunkt. Und es gibt die andere Punkte, dass man einfach unsere Sinnlichkeit. Das ist, Kant ist da sehr scharf dagegen, sagt, nein, der böse Trieb, die jetzt radikal böse, kommt nie aus der Sinnlichkeit, sondern das ist Sache unserer Freiheit. Das ist die griechische Antwort, dass die Vernunft zu schwach ist und die Sinnlichkeit zu stark. Dann ist es keine Schuld. Nicht? Sondern das sind alles schon so Auswege, mit denen das nicht gelingt, sondern die einzig richtige Antwort ist hier festzuhalten, dass ich es nicht weiß und nicht verstehe. Und die einzige Lösung, Vergebung seitens dessen ist, dem man das angetan hat. Dass der das aufnehmen kann. Das kann man auch nochmal wieder sagen, wie weit da die Philosophie dazu kommt. Deswegen ist ja meine abschließende These in dem Ganzen noch, ich glaube, man kann überhaupt von Schuld nur richtig reden, wenn man von irgendwoher schon Vergebung erfahren hat. Ich glaube, dass der Mensch sonst bei wirkliche Schuld etwas so Zerstörerisches ist, dass der Mensch das nicht wahrhaben kann. Und das ist Hauptproblem, finde ich, auch bei unserem ganzen Strafvollzug. Wenn ich den Leuten sage, du bist schuldig, muss sich der Mensch eigentlich wehren und um sich schlagen. Ich glaube, die einzige Form, wie wir einen Schuldspruch ertragen, ist, dass jemand zu mir sagt, ich vergebe dir, Klammer auf, denn du warst schuldig. Nicht ich entschuldige dich, das heißt, du warst es nicht, sondern ich vergebe dir, das heißt, du warst schuldig. Die Form des Schuldigsprechens, glaube ich, kann ein Mensch nicht ertragen. Wirklich, weil das eben so eine selbstzerstörerische Komponente mit hat, dass wir da einfach um uns schlagen müssen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass so etwas nur auftaucht in den Religionen. Denn die sind dafür da, hätte ich beinahe gesagt, die bieten an Sühne, Heil von Gott her. Schon Gott stiftet dann das Sühnopfer zum Beispiel, da kommen ja nicht die Menschen drauf. Und das haben sie in allen möglichen Religionen, dass da irgendein Gott stirbt oder so, oder das Opfer einführt oder so, Gelegenheiten. Also dieser Gedanke, das wird mir nochmal, mir wird Leben neu geschenkt. Dann muss ich allerdings leben. Das ist richtig, ich muss was tun. Ich muss umkehren, ich muss das Bett nehmen und nach Hause gehen und immer muss ich machen, nicht? Aber nicht als erster Schritt, sondern es wird mir gegeben, Leben, und dann habe ich zu leben. Bitte? Achso, ich dachte, Sie hatten. Nee, also das meine ich, müsste man, und das ist Phänomenologie wie Metaphysik der Schuld, das müsste man so entwickeln. Nochmal, ich bleibe dabei, an sich wäre es noch schöner und also erfreulicher auch und sinngemäßer, dasselbe an dem entwickeln, was jetzt Liebe heißt. leben dürfen und alles das. Aber es wird an diesem Negativen deutlicher einfach. Es kommen schärfer so die Konturen heraus, um die es geht, dass man merkt, dass Philosophie hier wirklich ihre Grenzen hat.
Wie ist dann der Schuldbegriff säkularisiert eigentlich zu sehen?
Ja, eben, das frage ich mich, was der eigentlich ist. Deswegen wird er ja eigentlich auch bestritten. Das ist schon konsequent, da diese Hirnleute, die das da bestreiten, die das tun. Nur fatalerweise ist das ja immer so, dass man sich selber entschuldigt und die anderen beschuldigt. Das weiß ich auch von Freunden und Bekannten, die als Geistliche zum Beispiel im Gefängnis arbeiten, als Gefängnisseelsorger, dass die sagen, sie machen immer wieder die Feststellung, dass so der Einzelne, auch Schwerverbrecher, sagt ja, er selber ist so irgendwie da so reingerutscht und das waren so die Verhältnisse, aber die anderen sind ja wirklich Schweine und Schufte oder so etwas. So dort her. Das sind ja ganz fürchterliche Leute, die da sonst da sitzen oder so, aber ich habe irgendwie Pech gehabt, dass man auf die Dauer diese Reue über Jahre offenbar kaum festhalten kann. Und das, deswegen, also ich bin ziemlich, also das ist, kann ich nicht beweisen, aber das ist so ziemlich so meine Überzeugung, dass der Mensch die Form, du bist schuldig, nicht akzeptieren kann. Bis hin zu Formen, dass das total verdrängt ist, dass die es wirklich nicht mehr wissen. Dass die guten Gewissens sagen, das habe ich nicht getan. Das nennt man Psychokonvertierung, sondern es geht rein bis in körperliche Symptome, die stattdessen dann auftreten, aber dass es wirklich völlig verdrängt ist. So wie das der Nietzsche formuliert, das noch zu schön. Er sagt, das habe ich getan, sagt mein Gewissen, das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und auf die Dauer gibt es Gewissen nach. Das ist noch zu rational formuliert. Das läuft fundamentaler und das haben wir schon durch Freud und seine Leute lernen können. Dass es solche so Unerträglichkeiten gibt, dass sie einfach weg sind. Und deswegen meine ich, die einzige Form, wie man es ertragen kann, ist wirklich, dass jemand einem sagen kann, ich vergebe dir. Und jetzt ist die Frage, wie weit, das ist ja auch das Tollste, was wir Menschen können. Deswegen ist das im Staat das Vorrecht des Präsidenten oder des Königs oder so, Gnadenrecht, nicht? Aber wie weit reicht denn das Gnadenrecht des Menschen? Wenn es in der Reue wirklich darum geht, Tote lebendig zu machen. Oder das Bild, was mehrfach im Alten Testament benutzt wird, dass mir das Herz aus Stein aus der Brust genommen wird und ich ein neues Herz aus Fleisch bekomme. Das kann mir kein Mensch geben. Und deswegen ist das völlig korrekt, wie Jesus dort am Markus 2, zu dem, den sie da durchs Dach runterlassen, sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dass die sagen, was fällt dem ein? Das kann nur Gott. Das ist richtig. Also wirklich Sünden vergeben, nämlich Tote lebendig machen, das wegnehmen, Menschen zu verwandeln. Scheler hat im berühmten Text über die Reue geschrieben. Er sagt, Reue heißt im ersten Text, was habe ich da getan? Reue heißt tiefer, was bin ich für einer, der das tun konnte? Und was nützt mir jetzt die Vergebung des anderen, wenn ich doch der bleibe, der das tun konnte? Nicht? Was ich eigentlich will mit allen Fasern ist, nicht wer anders zu sein, aber ein neuer Mensch. Das ist das Wort, was dann noch Paulus benutzt. Kainektisis, eine neue Schöpfung. Und deswegen ist das also im eigentlichen Sinn nur in den Religionen möglich. Und alle anderen müssen die Schuld wegerklären. So wie dieses neue Buch da vom Schmidt-Salomon, Jenseits von Gut und Böse, die neue Leichtigkeit des Seins. Und sagt, ich fühle mich wohl, ich bin es ja nicht gewesen, ich kannte gar nicht anders. Und damit sind die Lasten weg. Das ist der Ausweg natürlich nur. Wo bleibt jetzt dann die Würde und der Rang des Menschen? Nicht?
Und das Gewissen bleibt doch.
Das sagt er ja, Gewissen erklären die natürlich als eine Gruppenfunktion. Das Gewissen rührt sich dass ich in der für mich relevanten Gruppe, dass ich dort die Normen halte und dort anerkannt bin. Dieser Ernst von Gewissen, wie ich den immer hier vertrete, den gibt es da natürlich nicht. Also die rücken das Gewissen ganz nah ran an das, was ich über ich nenne. Das ist diese Verinnerlichung geltender Normen in einer Gruppe, was ja schon die Tiere auch haben. Das gehört eben auch zu uns, weil wir Rudelwesen sind. So wie die Hunde und die Wölfe oder so etwas. Sowas gehören wir ja. Und sind ganz entscheidend bestimmt durch die Gruppe. Also zuerst natürlich durch die Eltern, dann durch das, was so die Geschwister untereinander ausmachen und dann so die Gruppen in der Schulklasse, Peer Group und was so hinterherkommt oder so. Das bestimmt eigentlich unser Gewissen. Sodass das Gewissen eigentlich nicht mit Gut und Böse zu tun hat, sagen uns dann die Leute, im Unterschied zu dem, wie ich es darstelle, nicht? Sondern das hat was zu tun mit Gehorsam oder Rebellion, mit sich einfügen oder ausgegrenzt werden. Und das sind die Sanktionen, die in allen möglichen relevanten Gruppen bei uns gelten. Man ist entweder akzeptiert und angenommen, und da tut der Mensch enorm viel, um anerkannt zu werden. Ich behaupte, dass das wirklich das Verführerischste ist, was es gibt, was Lewis eben da in einem Aufsatz genannt hat, The Inner Circle, dass ich zu irgendeiner Gruppe gehören darf. Das bestimmt zum großen Teil, deswegen sage ich ja, unser Gewissen, mein Gewissen, also jetzt Gewissen in meinem Sinn, ist in sein Leben lang im Kampf nicht bloß gegen das Es, sondern auch gegen das Über-Ich. Dass man da meint, ich muss damit auskommen, die anderen müssen mich aufnehmen und anerkennen. Und das andere ist wirklich sehr zerstörerisch. Ich habe das, fand das ganz bewegend, wie ich das las in den Memoiren von Père de Lubac, der also dann jahrelang in seinem Orden da so belächelt wurde, als nichts mit Marxismus am Hütchen und überhaupt und altmodisch und wo gehört er hin oder so, einfach so ausgegrenzt und spöttisch nicht ernst genommen oder so. Und sagt, das macht einem mehr kaputt, als wenn man da jetzt vor ein Tribunal gestellt wird. Oder so.
Also nicht anerkannt auf praktisch Liebesentzug. So
ja, so im Ganzen eben, man ist ausgeschlossen, man zählt nicht, man ist eben unter Niveau, man wird nicht für voll genommen, wird nicht ernst genommen. Das diese, und davor haben wir Angst in unseren Beziehungen. So viel also zu so einem Punkt, mit, wo Philosophie was zu sagen hätte und wo es ganz deutlich an die Grenze kommt. Bitte?
Wobei mich schon immer verblüfft, wie die Leute angestochen, wie alles reagieren, sobald es um religiös induzierte Normen geht, aber die völlige Absenz jedes Hinterfragen, sobald es um rein dezisionistisch gesetzte innerweltliche
ja, weil die sind dann so, und da hat man sich darauf geeinigt, so quasi naturgesetzlich, da wird auch nicht überlegt, dass die ja eigentlich auch von wem eingeführt worden sind. Das ist nämlich die andere Seite, dass uns Naturgesetze ja nicht stören. Die Schwerkraft oder sowas, was so ist, ist einfach so. Aber dass jemand per Dekret mir was auferlegt, das geht nicht. Nicht? Da regen sich die Leute auf, und ganz besonders natürlich bei Religion, weil das eben als Heteronomie aufgefasst wird. Da ist ja dann nochmal extra dann davon zu reden, da kommt dann dieser kosanische Begriff hinein, dass Gott das Nicht-Andere ist und nicht das Andere. Nicht? Das ist eigentlich nicht Heteronomie, sondern das ist genau nochmal eine Form von Autonomie, die eigentlich dorthin gehört. Denn entweder, deswegen sage ich, entweder sollen oder müssen, bestimmt wird man ja von irgendetwas, und da muss man gucken, wie. Aber es ist genauso, ja, ja, da kennt die nichts, das darf nicht sein. Und da man eben ja keine Gnade von irgendwo haben will, muss ich also die Schuld abschaffen. Aber die schaffe ich ja nur für mich ab, die anderen sind natürlich schuldig. Die ganzen Verschwörungstheorien, die da immer da sind, natürlich ist irgendwer schuldig. Jetzt sind mal wieder die bösen Banker dran. Also irgendwer muss es ja gewesen sein, nicht? Und das oft auch man selber nicht. Das nannte schon Marx, war immer diese Verschiebung vom, wie er gesagt hat, vom Textilsektor auf den Draht, den Metallsektor. Früher waren es die Parzen, die die Fäden spannen, jetzt sind es die Drahtzieher. Und die muss man dann finden. Mal die Kommunisten und mal die Jesuiten und dann sind es die Homosexuellen und irgendeine Gruppe findet man immer, die das eigentlich macht und tut. Sodass ja viele Leute eben auch glauben, was der Dan Brown da schreibt oder so, was da ist, halt Verschwörung da existiert. Im letzten Buch dann die Freimaurer. Nicht? Also irgendwas ist es natürlich immer irgendwo, das dahin gehört. Also das kann nicht gemeint sein. Die Philosophie hinterfragt zwar immer alles, aber man müsste ihn jetzt den Philosophen dazu bringen, wenn du da wirklich korrekt hinguckst, Fragen laufen leer und das muss man spüren. So wie mein Beispiel ist immer dieses Warum-Fragen der Kinder, so mit 2 oder 3, wo man genau merkt, wann ist es noch eine echte Frage, die gehen schon weit genug und löchern schon genug, aber wann schlägt es einfach um und die wollen einen eigentlich jetzt nur noch da ein bisschen da tyrannisieren oder so, fragen einfach mal weiter, meinen es aber gar nicht mehr so. Nicht? Wenn man denen das sagt, lachen sie ja auch. Nicht? Muss man nur einfach merken. Also, dass das dahin gehört und das gibt es natürlich hier auch nochmal. Drum ist das schon, die Spannung bleibt bestehen, dass also die Theologen oder die Glaubende Angst haben vor der Philosophie, weil die alles zersetzen und dass die Philosophen Angst haben vor den Theologen, weil die den Eindruck, oder den Glauben, weil die den Eindruck haben, die wollen Frageabbruch machen. So kommt ja auch mal die Argumentation. Willkürlicher Frageabbruch. Hier könnte man doch noch weiter fragen. Und da hilft es nichts, als zu untersuchen, bringt die neue Frage wirklich noch was Neues oder sind wir nicht in der leeren Iteration? Und auf sowas haben die Leute früher geachtet. Das ist ein Argument, was dauernd bei Thomas vorkommt, dass ein Regressus in Infinitum nichts nützt. Wann ist es ein Regressus in Infinitum, also eine leere Wiederholung? Das muss man natürlich nochmal klären, struktural. Ist es das wirklich? Und wo man so zeigen kann, bei Hegel zum Beispiel haben wir das ja immer gemacht, dass er eigentlich nur drei Stufen kennt. Es gibt so den direkten Griff auf etwas, natürlich schon irgendwie mit bewusst. Dann gibt es eine Reflexion auf einen direkten Akt. Es gibt eine Reflexion auf einen Reflexionsakt, der auf einen direkten Akt geht. Und dann gibt es noch eine Reflexion, die auf einen Reflexionakt auf die Reflexion geht. Dann gibt es nichts Neues mehr. Ne? Das erste auf einen direkten Akt, das zweite auf die Reflexion eines direkten Aktes, aber das dritte ist schon eine Reflexion auf eine Reflexion. Das vierte, ne? Das bringt dann nichts mehr. Sodass ich eigentlich bei diesen drei Schritten bleibe, und dann ist das unten das natürliche Bewusstsein, das ist schon das absolute Bewusstsein Hegels, und das in der Mitte, das könnte man nennen, das phänomenologische Bewusstsein. Wo er dann sagt, uns bleibt nur das Zuschauen. Sieht er, wie sich so das natürliche Bewusstsein ändert, wie es so seine Abenteuer erlebt im Fortschreiten. Denn Erfahrung beschreibt er so, dass ich durch ihn, durch so etwas anders werde. Das hat er ja dann so durchgeführt. Nicht? Dass dadurch, dass ich was denke, werde ich anders. Das Beispiel war zum Beispiel bei dem Jetzt, habe ich das immer durchgeführt. Ich sage jetzt. Nur das Jetzt ist. Na ja, aber dann ist das Jetzt, wenn ich jetzt sage, ja eigentlich schon vorbei. Das Jetzt ist immer schon gewesen. Und dann kommt der nächste Satz, dass ich sage, aber was gewesen ist, ist nicht. Und dann bin ich hier wieder beim Jetzt. Aber hier bin ich beim Einzelnen Jetzt. Und hier bin ich beim Allgemeinen Jetzt. Hier wird erlebt und da wird gedacht. Und dadurch, dass ich jetzt ein allgemeines Jetzt denke, bin ich ein anderer geworden als vorher. Darum sagt er, die Erfahrung ändert den Menschen. Und er wollte ja die Phänomenologie erst nennen, Wissenschaft von der Erfahrung des Geistes. Also Erfahrung heißt, ich werde anders dadurch, dass mir was begegnet. Weil ich was anderes denke. Man kann es auch noch einfacher vielleicht so darstellen. Also erst gucke ich so naiv einen Gegenstand an. Und dann stelle ich fest, dass ich ja eigentlich nochmal das hier bedenke. Jemand, der aber sowas denkt, ist ein anderer als der, der sowas denkt. So bin ich also ein anderer geworden, dadurch, dass ich diesen Schritt nochmal tue. Und diese Selbständerung, das macht auch nochmal die Schwierigkeit bei der Philosophie aus. Dass ich eben hier anders denke als sonst der normale Mensch. Sonst sind wir so ausgerichtet auf die Objekte und haben da so nochmal so das Mitwissen oder denken vielleicht auch noch über diesen einfachen Bezug nach, das tun wir noch. Aber jetzt über dieses Nachdenken, dass dieser Gegenstand, ja, wenn ich den jetzt nicht als Würfel male, sondern nur hier glatt und hier rum, ne, dass ich jetzt sage, den sehe ich nur von der Seite und dass ich das nochmal mit bedenke, dann habe ich wirklich was anderes. Und das gibt es bei den Wissenschaften nicht im selben Maße. Ja, so ist das. Also, und das wäre jetzt, und ja, was ist jetzt Theologie? Theologie wäre ähnlich radikal denkend, die Glaubensurkunden als Glaubensurkunden. Selbstverständigung des Glaubens. Deswegen, wie ich immer sage, führen hier fundamentale Unterschiede zu einer neuen Konfession.
Kann ich noch was fragen zu der Erfahrung, wie zu sehen ist Glaubensverständnis? Es gibt ja da auch die Trennung von Aristoteles und Platon, dass man sagt, aus dem theologischen Sinne muss man rausgehen in die Natur, um etwas zu erfahren. Und Platon legt es ja ab und sagt, also in Bezug auf das Gottfinden,
ja, eben.
Man kann auch drinnen bleiben. Wie ist das?
Das ist eben die Frage. Also ich muss auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne bei dem Wort experiere und erfahren auch, dass ich aus mir herausgehen muss. Und jetzt begegnet mir eine Wirklichkeit und die Erfahrung selber hat ja diese drei Schritte immer. Erstens, ich mache eine Wahrnehmung. Zweitens, ich erkenne ein Was. Das ist ja das eigentlich menschliche Erkennen, dieses Was. Ich habe gesagt, wer verraten wird, erfährt, was Verrat ist. Wer einen Freund findet, erfährt, was Freundschaft ist. Und das Dritte, ich mache das Urteil, es ist wirklich, diese Realbehauptung. Die drei Dinge gehören zusammen. Und wobei das jetzt nicht so ist, wie das manche denken im Blick auf den Aristoteles, dass ich eine Bank bin und auf mich fällt nur jetzt eine Farbspur oder Lichtspur, sondern es handelt sich um eine Begegnung von Subjekt und Objekt und die Erkenntnis selber ist das Kind von Subjekt und Objekt. Das drückt sich mit diesem Als aus. Jede Erfahrung ist eine Als-Erfahrung. Ich erfahre etwas als neu, als spannend, als langweilig, als bedrohlich, als. Und dieses Als ist etwas, was ich dazu tue, sodass mir nicht das einfache Objekt begegnet und ich das einfach nicht affiziert, sondern das Objekt und das Ich vereinen sich und die Erkenntnis ist das Kind von beiden. So nennen das die mittelalterlichen Autoren. Und es ist also nicht einfach identisch mit dem Objekt, sondern es ist das Produkt des Herauskommens, wenn man also dasselbe jetzt Personal malen würde, dann würde man sagen, ich und du, und die bilden ein gemeinsames Wort, und dieses Wort hat sowohl das Index I wie den Index D. Mein Wort ist immer schon unser Wort. So wie Sie gucken, zustimmen oder fragen oder misshalten, danach rede ich ja anders, als ich reden würde. Das ist also nie einfach mein Wort, sondern immer schon unser Wort, was dabei herauskommt. Das ist das, was bei Paterana zu kurz kommt. Er sagt, Wort heißt etwas A und dann erscheint das A und dann ist es klein a, die Erscheinung. Das stimmt aber nicht. Sondern wenn A mit B zu tun hat, dann ist es A-Index B. Und wenn A es mit C zu tun hat, dann ist das klein a-Index C. Das heißt, mein Wort ist immer schon durch das Gegenüber bestimmt. Mit.
Was ich gerade ein bisschen beziehen wollte, war eben diese Objektbeziehung, ist dieses Wort, ist es aber dazu ist ein Mensch nötig, oder? Also das, oder kann es auch etwas Angelesenes sein?
Das kann von überall, das ist der nächste Schritt. Das ist sofort der nächste Gedanke und das merkt man daran, dass ich ja, dieses Wort ist ein Wort und keiner von uns hat die Sprache erfunden. Sondern wir haben unsere Sprache gelernt. Das heißt, in meinem Wort steckt jetzt bei A nicht bloß das Gegenüber B drin, sondern stecken natürlich unsere Vorfahren darin. Ich mache eine Erfahrung, wie ich das gelernt habe, schon vorher. Und je nach der Sprache, die die Welt strukturiert, mache ich andere Erfahrungen nach der Herkunft. Wir sind ja nicht bloß, haben nicht bloß das Blut und die Gene unserer Vorfahren, sondern wir haben ja auch unsere Weise, die Welt zu sehen von uns. Und dann sieht sie eben ein Deutscher anders als ein Franzose oder als ein Italiener. Und ein Mann anders als eine Frau. Und alles Mögliche, diese ganze Prägung, die hier hineinkommt, keiner fängt ja an einem Nullpunkt an. Was mir überhaupt begegnet, ist schon von dort her bestimmt. Äußerlich habe ich das immer deutlich gemacht, dass die Stimme aus dem Dornbusch sagt, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaac, Jakob. Wenn der Mose im Religionsunterricht geschlafen hätte, hätte er gesagt, wer ist denn Abraham? Was soll denn das? Oder so. Ne? Also ich muss einfach eine ganze Menge an Vergangenheit haben, um überhaupt so eine Erfahrung machen zu können. das da hineingehört. Das macht man also nie alleine, sondern immer nochmal, bis aber ins Einzelne hinein, legt sich das aus. Und deswegen ist keine Erfahrung mit der anderen identisch. Und bei all dem gibt es ja nicht bloß Einseitigkeiten und Irrtümer, sondern es steckt obendrein in allem, sind wir wieder bei unserem Thema, nochmal die Schuld drin. Verzeichnungen sind da auch immer schon drin. Wir haben ja immer schon Schemata im Kopf, immer schon Vorstellungen, die wir mit übernommen haben, mit der Muttermilch aufgesogen oder so, was dann der Bacon behandelt oder so, nicht mit den ganzen Idola, die da immer schon da sind. Descartes, der das bedauert, dass wir als Kinder geboren werden, statt als Erwachsene, sodass wir immer schon die Vorurteile der früheren Generationen übernehmen. Die Frage, wie sähe es anders aus? Das könnte man sich ja mal fragen. Also gehört das hinein. So, das ist also die, ich glaube, wir fangen mit dem Bonaventura, können wir noch gerade noch also drüber schauen, das ist dann der zweite Autor, der da vorkommt. Das ist jetzt ein Beispiel, der der Philosophie kritischer gegenübersteht. Bonaventura, der hat große Vorbehalte gegenüber dem Aristoteles und ist da nicht so optimistisch wie der Thomas in seiner Sicht. Außerdem gehörte er als Franziskaner zu dieser Schule, die stärker auf den Affekten und der Liebe aufsitzt als auf dem Erkennen. Das ist also eine andere Zugangsweise, die hier gegeben ist und besteht. Also sehr viel stärker von der Theologie her denkt und von der mystischen Theologie her auch, vom Affektiven und vom Geist, als es Thomas tut, sodass die in ihrer Gemeinsamkeit und auch im gemeinsamen Kampf, das war ja damals der Kampf, dass die Bettelorden an die Universitäten kamen. Da haben dann die dortigen bisherigen Inhaber haben sich dagegen gewehrt, haben gesagt, die wollen wir nicht haben. Und das ist dann in längeren Prozessen durchgesetzt worden, dass die dort auftreten. Und damit hört dann andererseits diese rein klösterlich-mönchische Prägung der Philosophie und Theologie auf. Das hat natürlich Gewinne und Vorteile, aber auch ziemliche Verluste auf der anderen Seite. Das heißt, es wird alles etwas akademischer, als es vorher war. Und am Ende löst es sich dann so aus dieser Bindung heraus, die ja dann sehr viel stärker wird, sodass das heute eben so akademische Veranstaltungen sind, wo ja dann noch Leute da sind, die sagen, man muss eigentlich gar nicht glauben, sondern wir machen das eigentlich als Religionswissenschaftler. Die Theologie, das ist ja dann das neue Problem. Und da steht er so ein bisschen dazwischen. Und Sie haben ja auch hier einen Text ausgewählt, eben aus dem Itinerarium Mentis ad Deum, wo er so einen Aufriss macht, ganz aus dieser Sicht heraus. Er sagt, es geht darum, dass ich eben auf dem Weg zur Wahrheit bin und die Wahrheit ist ein anderer Name für Gott. Wo die Askese und all das mit hineingehört und gegeben ist. Und unmittelbar auch trinitarisch von dort her. Während Thomas eher ganz entschieden der Meinung ist, die Trinität ist philosophisch nicht erschwinglich. Daher seine Absage auch an diese Position von Richard von St. Victor, sagt, ich komme überhaupt nicht mit der Vernunft zur Trinität. Wenn ich meine, das wäre möglich, ich komme nicht zur Inkarnation philosophisch, das ist wohl wahr, aber dass ich vom Schöpfungsgedanken her dazu komme, dass Gott nicht bloß ein Unum sein kann, das meine ich, würde ich schon vertreten wollen. Mein Gedanke läuft ja so, dass auch Thomas sagt, er hatte das ja schon zitiert, dass man von der Schöpfung nur richtig denken kann, wenn man trinitarisch denkt. Warum? Weil also das Gespür hat, zur Person gehört Liebe. Und wenn die Person lieben will, dann muss sie eben Wesen schaffen, damit sie lieben kann, wenn sie nicht bloß sich selber lieben will. Und das kann man aber nicht sagen, dass Gott schaffen muss, denn absolut ist, dass das Kontingente hervorbringen muss, ist nicht mehr absolut. Es kommt, das Absolute ist dann nur absolut, wenn es auch kontingent ist, ob es das Kontingente gibt. Wenn das notwendig ist, so wie bei Hegel, dann ist eben das Absolute auch nicht das Absolute. was Hegel dann noch konsequent sagt, erst mit der Schöpfung ist Gott Gott. Das kann man ja sagen, weil er für sich selber sich nicht Gott nennen muss, das ist richtig, aber so ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, es sind da Möglichkeiten in ihm nicht entfaltet. Und das kann nicht sein.
Bitte? Sie haben das nochmal angesprochen mit diesem trinitarischen Dreieck, mit diesen Liebesbeziehungen.
Ja.
Dass sich einer allein gar nicht lieben kann.
Das meine ich, einer allein kann sich nicht lieben und dann könnte man denken, zwei, weil bei uns sind so die zwei und dann diese geniale Überlegung von dem Richard, dass er sagt, zwei sind nicht wirklich eins in der Liebe, weil ja jeder den anderen liebt und dann sind sie nicht wirklich eins, sondern erst wenn ich die Dreiheit habe, habe ich die Einheit, weil dann je zwei den Dritten lieben können und der Dritte mit jedem das Zweite bilden kann. Also wenn man einfach so beziffern, dann kann man sagen, A und B werden eins, indem sie sich um C kümmern, A und C werden eins, indem sie sich um B kümmern, B und C werden eins, indem sie sich um A kümmern. Und jeder ist als der Dritte, der sich freut, dass die anderen eins werden, indem sie da zusammen, er spiegelt deren Wir, aber so, dass er zugleich selber auch Teil eines Wir ist, der dann vom Dritten gespiegelt wird. Das geht also nur, wenn es nicht irgendeine Sache ist, sondern wenn es auch eine Person ist. Und das nennt Richard Condilectus, der Mitliebende. Und das will ihm Thomas nicht wahrhaben, weil er sagt, das ist zwar ein schöner Gedanke, aber mit der Vernunft kann man da gar nichts machen.
Wer ist in dem Fall Richard?
Und der Richard von St. Viktor, das ist der hat im 12. Jahrhundert gelebt, 100 Jahre vor St. Viktor, war ein Stift, ein Augustinerstift. Damals hieß das bei Paris. Aber das liegt im Quartier Latin. Die Straße gibt es ja noch heute, also Rue Saint-Victor, und da sind noch so ein paar alte Steine da oder so. Da sieht man, wie klein damals Paris war. Da lag dieses Stift. Der berühmteste Mann davon ist sein Lehrer und Freund und Vorgänger, der Hugo von St. Viktor. So heißt das bei uns in St. Georgen, auch das Institut für mittelalterliche Studien. Die geben auch diese Schriften raus, der Viktoriner, der Pater Brand und seine Leute machen das. Das ist der berühmteste davon, der Hugo von St. Viktor. Die haben Naturphilosophie gemacht, Schriften der Mystik. Und im 12. Jahrhundert ist die Entdeckung der Liebe mit den Troubadour und so. Das gehört da alles hinein. Und der Richard hat eben auch ein sehr schönes Buch geschrieben über die Zwänge der Liebe, die Notwendigkeiten der Liebe, die Macht der Liebe. Und dann eben dieses Buch De Trinitate. Und das ist dann ziemlich untergegangen und vergessen, weil der Thomas es nicht akzeptiert.
Warum nochmal bitte?
Weil er sagt, ich kann mit der Vernunft nicht zur Trinität kommen. Und der entwickelt so, als könne er das so mit der Vernunft zeigen. Und dann ist das nur in diesem schmalen Franziskaner-Strom weitergegangen, im Bonaventura natürlich und Don Scotus, und ist erst im 20. Jahrhundert wieder entdeckt worden. Und Hans-Urs von Balthasar hat die Schrift übersetzt, dann kann sie auf Deutsch lesen, die Trinitate in seinem Johannes-Verlag, wo er das eben schön schildert. Erstmal macht er ganz deutlich, Gott ist einer und geht gar nicht anders. Und dann sagt er, aber es ist diese Dreierbeziehung, und das finde ich wirklich hinreißend, denn das ist das Problem beim Augustinus, dass er sagt, drei Seelenkräfte. Während hier wird gesagt, wir sind hier, das sind drei Personen eigentlich, und mein Anstoß darauf, ich habe das entdeckt beim Scheben, mein Anstoß war, dass ich überlegte, als ich mich verliebte und verlobte, wie kann ich zugleich Gott und einen Menschen lieben. Und dass das nicht so geht wie beim Paderaner, dass ich sage, hier das Ich und dort Gott und dann der andere irgendwo dazwischen, sodass dann irgendwie so durch ihn hindurch oder über ihn hinweggeschritten wird oder so. Sondern hier in diesem Bild, wenn ich jetzt hier immer sage Ich und da das Du hin tue und hier Gott, dann kann ich sagen, ich gehe mit Gott auf den anderen zu, mit dem anderen auf Gott zu und Gott und der andere geht auf mich zu. Dann habe ich als Grundgestalt des Christlichen das Mit. Das Cum, als das eigentliche Wort für das Wir. Da gehört ja noch mein Gedanke hinein, dass Wir nicht der Plural der ersten Person ist, nicht? Sondern Wir ein Wort für Ich und Du ist. Die Grammatik irrt sich so. Jetzt muss ich weg. Verzeihung, sonst kriege ich meinen Zucken. In den 3 Wochen ist es wieder. Dann ist es schon das letzte Mal, ist es ein Jahr.
Ja, okay. Und 3 Wochen. erreichen.